NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Mai 1876. Der Todestag des Rechtsgelehrten Wilhelm Eduard Albrecht.
Literaturnobelpreisträger Günter Grass hat in Göttingen ein von ihm selbst entworfenes Denkmal für die Göttinger Sieben enthüllt.
Meldet die Deutsche Presseagentur 2011.
Die rund 3 Meter hohe Skulptur zeigt eine mit einem G verschlungene Sieben. Sie soll künftige Generationen an den Mut der sieben Professoren erinnern.
Das ist der Sinn dieses Denkmals, dass es nicht nur vergangenheitsbezogen ist, sondern eben auch einen Hinweis auf die heute junge Generation gibt, wie man sich der eigenen Verfassung, dem Bestand der Verfassung, eventuellem Verfassungsbruch gegenüber zu verhalten hat.
Nur 2 Mitstreiter der Göttinger Sieben sind heute noch im kollektiven Gedächtnis gespeichert. Die Brüder Grimm, allerdings nicht wegen ihres 1837 bewiesenen Mutes, sondern wegen ihrer berühmten Sammlung von Kinder- und Hausmärchen. Das juristische Fundament des Widerstands der Göttinger Sieben legte damals ein erst 36 Jahre alter Professor der renommierten Georgia Augusta Universität.
Wilhelm Eduard Albrecht war der erste Gelehrte, der den Staat als eigenständige, vom König völlig losgelöste, unabhängige juristische Person ansah.
Anke Borsdorf, Professorin an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Lübeck.
Und das ist eigentlich Albrechts Verdienst, dass er diese schon vorhandene Idee dieses juristischen Staatsbegriffes zusammenfasste und dieses dann, was auch für die Juristerei wieder was ganz Neues war, systematisch mit Hilfe von Ableitungen und Definitionen, also wissenschaftlich begründete.
Dank des Göttinger Paragraphenbastlers schien das neue Staatsverständnis Anfang 1837 in Zement gegossen. Doch nur wenige Monate später bestieg Ernst August, der Bruder des verstorbenen britischen Königs, den Thron von Hannover. Seine erste Amtshandlung: er schickte die Abgeordneten der beiden Ständekammern nach Hause und setzte das seit 4 Jahren geltende Staatsgrundgesetz vorläufig außer Kraft. So viel absolutistische Selbstherrlichkeit war man in den Staaten des Deutschen Bundes 1837 nicht mehr gewohnt. Preußen und Österreich mahnten den neuen König, doch bitte die Verfassung zu respektieren. Überall wetterten die Zeitungen gegen den Rechtsbruch von Ernst August. Nur in Hannover selbst blieb es ruhig. Zu den ganz wenigen, die aufmuckten, gehörte Wilhelm Eduard Albrecht. Denn Verstöße gegen geltendes Recht waren dem Juristen ein Graus.
Als Lehrer an einer Universität sind wir dem Urteil des Publikums in einem weit über Stadt und Land sich erstreckenden Kreise ausgesetzt. Was muss uns wohl mehr am Herzen liegen, als dass unsere Handlungen mit unseren Lehren in Übereinstimmung erscheinen?
Für ihn, er sah das sehr juristisch, waren Hoheitsrechte weder Eigentum des Königs noch Eigentum des Volkes, sondern es waren Rechte des Staates, die der König als Staatsorgan innerhalb einer Verfassung auszuüben hatte.
Bis zum 1. November 1837 blieb der Konflikt in der Schwebe. Dann erklärte Ernst August das Staatsgrundgesetz definitiv für ungültig und reaktivierte die längst überholte Verfassung von 1819. Zusammen mit 6 anderen Professoren entschloss sich Wilhelm Eduard Albrecht zum Widerstand. Der Adressat ihres Protestes war nicht der König selbst, sondern das Universitätskuratorium. Doch machte der Text rasch in hunderten Abschriften die Runde, und zwar weit über Hannover hinaus.
Wenn die untertänigst Unterzeichneten sich nach ernster Erwägung der Wichtigkeit des Falls nicht anders überzeugen können, als dass das Staatsgrundgesetz seiner Errichtung und seinem Inhalte nach gültig sei, so können sie auch ohne ihr Gewissen zu verletzen es nicht stillschweigend geschehen lassen, dass dasselbe ohne weitere Untersuchung und Verteidigung von Seiten der Berechtigten allein auf dem Wege der Macht zugrunde gehe.
Ist in schönstem akademischem Schachteldeutsch auf dem Göttinger Denkmal zu lesen.
Ihre unabweisliche Pflicht vielmehr bleibt, wie Sie hiermit tun, offen zu erklären, dass Sie sich durch Ihren auf das Staatsgrundgesetz geleisteten Eid fortwährend verpflichtet halten müssen.
Mit anderen Worten, wer als Professor, das heißt als Staatsbeamter, seinen Eid auf die Verfassung geleistet hat, kann ihre Abschaffung nicht widerspruchslos hinnehmen. Doch nicht der Wortlaut des Protestschreibens brachte den König von Hannover in Rage, sondern seine deutschlandweite Verbreitung.
Die Professoren verfolgen augenfällig eine revolutionäre, hochverräterische Tendenz,
schrieb Ernst August am 28. November 1837 an seinen Minister.
Es wird rasch gehandelt werden müssen, um Eindruck zu machen.
Doch wie revolutionär waren die Göttinger Sieben? Wie weit reichte der Professorenmut ihres juristischen Wortführers? Und wohin führte er Wilhelm Eduard Albrecht, der am 4. März 1800 geboren wurde?
Seine hohe, schlanke Gestalt mit den scharf geschnittenen, ernsten Zügen
porträtierte ein Zeitgenosse Wilhelm Eduard Albrecht.
Sein langes, blasses Gesicht sowie die hellblonden, etwas spärlichen Haare über der breiten, hohen und ausdrucksvollen Stirn entsprach dem Bild der Patrizier in den alten Hansestädten der preußischen Ostsee.
Albrechts persönliches Risiko durch den Protest war objektiv gesehen sehr gering. Er entstammte einer sehr reichen Elbinger Kaufmannsfamilie und war, wie man es heute bezeichnen würde, schon damals von jeher finanziell frei. Da stand er natürlich im Unterschied zu den anderen sechs Professoren in einer sehr komfortablen Situation, nämlich er wäre auch ohne ein regelmäßiges Einkommen gut ausgekommen.
Sagt Anke Borsdorf, die Albrechts Leben und Werk in ihrer Dissertation analysiert hat. Ungemacht drohte dem Rechtsgelehrten aber auf einer anderen Ebene, denn er liebte seinen Beruf, sein hohes Ansehen bei den Göttinger Jurastudenten.
So richtig aus sich heraus kam Albrecht eigentlich nur im Hörsaal. In seinen Vorlesungen blühte er förmlich auf und er beherrschte die Kunst, den Funken seiner Begeisterung auf die Studenten überspringen zu lassen.
Grundstein meines Wohlseins ist meine akademische Wirksamkeit, mit der auch, wie von jeher, alle andere wissenschaftliche Tätigkeit bei mir in genauester Verbindung steht,
schrieb Albrecht an Wilhelm Grimm, seinen Mitstreiter bei den Göttinger Sieben.
Wird dieser Grundstein einmal erschüttert in der Weise, wie ich akademische Wirksamkeit als wirkliches Lebensbedürfnis in Anspruch nehme, so wird die ganze Herrlichkeit ein Ende nehmen.
Ich bin auch überzeugt, dass die Professoren zunächst gar nicht damit gerechnet hatten, dass sie des Amtes enthoben werden. Vielmehr war die Protestation ja auch im Ton sehr vorsichtig abgefasst. Also man hat auch im Sprachgebrauch versucht, dem König eigentlich nahezubringen, dass man gar nicht so auf der Gegenseite, auf der bösen Seite steht.
Gerade Albrecht, der Paragraphentüftler, war alles andere als ein Radikaler. In einem Brief schrieb er:
Ich leugne nicht, dass ich die konstitutionelle Verfassung in ihren allgemeinen Ideen aufgefasst für die angenehmste Entwicklungsform des heutigen Staats zu halten geneigt bin. Allein von einer schwärmerischen Verehrung derselben bin ich um Meilen entfernt.
Er hielt sehr viel von Mitwirkungsrechten des Volkes, aber die durften natürlich nicht zu viel sein aus seiner Sicht. So etwas wie Volkssouveränität ging Albrecht zu der Zeit einfach noch viel zu weit. Er hielt die Volkssouveränität für eine, so sagte er selbst, antimonarchische, unheilbringende Lehre, die man nicht vertreten durfte.
Es waren also nicht politische Motive, die den konservativen Albrecht zum Protest gegen den König von Hannover trieben.
Meine Motive waren der Hauptsache nach rein juristischer Art.
Oder, wie Wilhelm Grimm es formulierte,
Albrecht ist freilich unserer Sache nur durch den Verstand zugetan, nicht von Herzen.
Hätten sieben Professoren mit dem rein leidenschaftslosen, rechtlichen Hintergrund eines Wilhelm Eduard Albrechts protestiert, hätte die Protestation kaum eine solche Wirkung entfachen können.
Nicht nur die Göttinger Studenten feierten die unterzeichnenden Professoren, die wenig später vom König ihres Amtes enthoben wurden.
Als sensationell würde ich die Reaktion breiter Bevölkerungskreise bezeichnen. Es fanden sogar landesübergreifende Geldsammlungen statt, um die entlassenen Professoren finanziell zu unterstützen.
Auf eine Begnadigung hoffte Albrecht vergebens. Um die Fortsetzung seiner Professorenkarriere musste er jedoch nicht fürchten. Basel, Berlin, Leipzig, die Universitäten rissen sich um den Begründer der modernen juristischen Staatslehre. Zur seelischen Verarbeitung der Göttinger Ereignisse fuhr der stets kränkelnde, zu Depressionen neigende Albrecht aber erst einmal in Chur. Dort lernte der 39-Jährige die weit jüngere Pauline kennen.
Für mein Leben hatte ich alle Kraft verloren,
gestand er seiner späteren Ehefrau.
So wäre ich noch tiefer in diese düstere Stimmung versunken, aus der nur deine Erscheinung mich eben herausgerissen hat.
Danach folgte Albrecht dem Ruf der sächsischen Regierung nach Leipzig. Nach Jahren ruhigen wissenschaftlichen Arbeitens sorgte 1848 die Revolution für eine neue Herausforderung.
Auch 48, 49 würde ich Albrechts Engagement vorrangig wieder in der juristischen Begründung und Formulierung des Verfassungsentwurfs sehen. Albrechts Stärke lag in der juristischen Konstruktion und so gelang es ihm auch hier wieder, politische Forderungen und Ideen der Zeit juristisch einwandfrei und rechtssicher zu formulieren.
Dann der Wechsel in die Politik. Doch das Agieren als Abgeordneter der rechtsliberalen Casino-Partei lag ihm nicht.
Der Wechsel von seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in den 17er-Ausschuss und die Paulskirche fiel ihm sehr schwer, da er von Anfang an eigentlich nicht an den Erfolg glaubte.
Womit der nüchterne Albrecht richtig lag. Nicht die euphorischen Revolutionäre behielten in Deutschland die Oberhand, sondern die kühl kalkulierenden, alteingesessenen Machthaber. Auch in Sachsen wurde die neue Verfassung schon bald gekippt.
Albrechts Protest gegen den sächsischen Verfassungsbruch von 1850 ist nur eine blasse Kopie der Geschehnisse von 1837. Albrecht beteiligte sich an diesem sächsischen Konflikt auch nur so weit, wie es sein Rechtsbewusstsein erforderte. Und hinzu kam noch, dass er in Sachsen nicht die Mitstreiter hatte wie in Göttingen, die eben mit Begeisterung am Werke waren und eigentlich auch keine Angst hatten.
Sein Professorenamt durfte Albrecht in Leipzig behalten. Es blieb bei einem Verweis. Noch einmal die Lübecker Professorin Anke Borsdorf.
Wilhelm Eduard Albrecht als Vorkämpfer für demokratische Verhältnisse zu sehen, wäre nicht nur übertrieben, sondern völlig verfehlt. Albrecht hätte das nie angestrebt. Aber dennoch kann man nicht abstreiten, dass er mit seinem modernen juristischen Staatsbegriff zumindest die frühen Grundlagen für demokratische Verhältnisse gelegt hat.
Damals gab es Zensur.
So der Literaturnobelpreisträger Günter Grass 2011 bei der Einweihung seines Denkmals für die Göttinger Sieben.
Die Polizeiherrschaft war allgegenwärtig. Heute leben wir in einer relativen Freiheit. Wir haben Möglichkeiten, davon Gebrauch zu machen. Wir sind gut informiert. Wir wissen, dass mittlerweile die Lobby wie ein Ring ums Parlament sich gelagert hat und Einfluss nimmt bis in die Gesetzestexte hinein. Das sind im Grunde alles Dinge, die unsere Verfassung in Frage stellen.
Die Göttinger Sieben und mit ihnen Wilhelm Eduard Albrecht bleiben zeitlose moralische Vorbilder. Gerade deshalb, weil einige Staats- und Regierungschefs ihre Verfassungen noch heute in aller Dreistigkeit auszuhebeln versuchen, wie sich derzeit wieder in Polen und der Türkei zeigt.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Wilhelm Eduard Albrecht, der am 22. Mai 1876 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.